Wie sieht's aus?
Wir werden sehen. Ich bin auch überhaupt nicht nervös.
Nicht? Das macht nichts. Jetzt kriegen wir es schon hin. Das ist, ja, die Aufnahme läuft sowieso schon. Ich schneide es nachher passend. Das ist alles überhaupt kein Ding. Ich sollte mir mal mein Mikro ranholen. Das wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Also ich meine, wenn ich es schon habe, sollte ich es vielleicht auch
recht ganz anders.
Sollte ich es vielleicht auch nutzen? Das wäre ja großartig, ne?
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Bevor wir jetzt zu Kapitel 1 und 2 kommen, fangen wir mal an mit Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Und bist du aufgeregt?
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Was vorhin quasi maßlos untertrieben ist.
Ja, vorhin hieß es noch, du wärst gar nicht aufgeregt. Nein, überhaupt nicht. Egal, wir starten heute mit unserem Podcast zum Grünengelturm. Es gibt die erste Episode, geplant sind Kapitel 1 und 2. Allerdings muss ich sagen, ich weiß noch nicht, ob wir nicht noch eine nullte Episode machen, weil dieses Buch beginnt ja nicht mit Kapitel 1 und 2, sondern es beginnt mit ganz vielen anderen Dingen. Kannst du dir vorstellen, was ich jetzt meine? Also wenn man dieses Buch aufmacht, alleine schon der Vorsatz ist doch großartig, oder?
Die Warnung des Verfassers.
Nein, noch weiter vorne.
Noch weiter vorne.
Des Verfassers ist bei mir der zweite, nein, der vierte Punkt eigentlich, den ich auf meiner Liste habe. Und dann kommt noch das Vorwort und dann erst kommen Kapitel 1 und 2. Also ich habe da noch 5 Punkte vorher stehen.
Na, dann fangen wir mit Punkt 1 an.
Punkt 1 ist die Landkarte.
Ah, das erklärt, sie ist nicht bei mir ganz hinten.
Oh, okay, also in den Druckausgaben ist sie ganz vorne. Ich weiß nicht, wie es in den elektronischen Ausgaben ist. In meiner englischen Kindle-Version ist sie auch vorne mit drin. Also, wir starten erstmal mit einer epischen Karte. Hast du dir die mal angeschaut?
Die habe ich mir tatsächlich angeschaut, ja. Und? Da war ich so neugierig und habe es ganz nach hinten geblättert, weil auch in der neueren Ausgabe ist sie ganz hinten. Also in der neueren Taschenbuchausgabe.
Okay, also in den Taschenbuchausgaben, zumindest in den früheren. Ich habe ja die alte Ausgabe von, Moment, welcher Verlag war das? Fischer? Da ist sie tatsächlich vorne und hinten drin.
Ah, okay.
Na, also, ja. Aber ja, du sagst, du hast reingeguckt. Dann ist dir was aufgefallen oder ist dir was ins Auge gesprungen oder hast du schon irgendwelche Ideen oder Anmerkungen? Also was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, dass dieser sogenannte Hochhorst wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird, denn da ist nochmal ein Extrakartenausschnitt mit einer Vergrößerung drauf, ne?
Ja, die habe ich auch.
Die hast du auch, okay.
Ja.
Hast du den Hochhorst auf der Karte gefunden?
Ja, hat zwar etwas gedauert, aber ich habe ihn irgendwo ganz dann in einem kleinen Pünktchen gefunden.
Okay. Erinnert dich diese Karte an irgendwelche anderen Karten, die du in deinem Leben schon mal gesehen hast? Nein.
Es ist halt, also böse gesagt, wäre es halt irgendwie so eine Fantasy-Karte oder halt, ja, so die Karte eines, so, ja, mehr oder weniger typischen Burg, wenn man vom Hochhaus ausgeht.
Ja. Also ist jetzt, überrascht uns noch nicht so wirklich, ne? Aber ich denke mal, es ist vielleicht ganz gut, wenn man die mal zwischenzeitlich zur Hand nehmen kann. Und ich glaube auch, dass wir da gleich schon das eine oder andere mal reinblättern werden. Ich habe mir da zumindest schon mal so Anmerkungen gemacht.
Ja, zumindest irgendwann dann später bei Kapitel 1 habe ich einen Punkt dann suchen müssen dürfen.
Da kommen wir ja dann vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir denn dann in Kapitel 2 angelangt sind. Nein, in Kapitel 1. Okidoki. Um nochmal auf unseren Podcast-Titel zurückzukommen, hast du denn geschaut, wo der Grünengelturm ist?
Siehst du mal, den habe ich. Ja, ich hatte ihn schon mal gesehen. Der meint natürlich auf der Karte des Hochhorstes, ne? Bilde ich mir ein. Und da ist er eher so am Rand, beziehungsweise Mitte rechts.
Ja, der Hochhaus ist halt aufgebaut aus drei Burgmauerringen. Mhm. Und es gibt den inneren, den mittleren und den äußeren Zwinger. Ist vielleicht schon mal ganz gut, dass man das gehört hat. Und dieser Grünengelturm ist auf der östlichen Seite vom inneren Zwinger. Wenn ich das so richtig sehe, richtig?
Ja, sehe ich auch so.
Ja, gut. Also nur mal, weil wir heißen halt zum Grünengelturm, dann sollten wir unserem Grünengelturm auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Gut, möchtest du was zur Vorbemerkung des Verfassers sagen?
Ja, mich wundert es, dass ich eine Warnung bekomme, wenn ich ein Buch aufschlage.
Du bist wahrscheinlich schon bei der Warnung des Verfassers, oder? Ich bin immer noch bei dieser Vorbemerkung Tristan und Isolde.
Ah, okay.
Also es ist ein Zitat aus Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg. Kurz zusammengefasst, Geschichte für Leute, die das Leben erleben wollen und nicht alles für Friede, Freude, Eierkuchen haben wollen. Ist ja auch schon so eine gewisse Warnung, oder? Aber ich sag mal, andererseits eine Geschichte, die einfach nur so vor sich hin tröpfelt, liest ja auch keiner.
Ich glaube, das ist ja der Sinn der Sache, dieses Hoch und Tief, dass man das bei anderen Leuten miterleben kann.
Ja, ja, gut. Dann habe ich in meinem Buch eine Zueignung. Hast du die gelesen?
Eine Zueignung?
Mhm. Oder Widmung?
Ich bilde mir ein, also ehrlich gesagt habe ich sie hier leider nicht. Nein.
Okay, dann ist sie in deiner Ausgabe nicht drin. Also die Zueignung ist eine Widmung an die Mutter vom Autoren, also die Mutter von Ted Williams. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, er schreibt also, dieses Buch ist meiner Mutter gewidmet, die mir die innige Zuneigung zu Krötenburg, den 100-Acker-Wäldern, dem Auenland und vielen anderen verborgenen Orten und Ländern vermittelt hat. Kennst du die Krötenburg?
Nein, die Krötenburg sagt mir leider auch nichts.
Ich habe es gegoogelt. Mir sagte es auch nichts, aber der Name des Epos, aus dem es kommt, der sagte mir dann doch was. Das ist aus Der Wind in den Weiden.
Ah ja, doch, das sagt mir auch was.
Ja, ich war erst bei Schlümpfen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie war ja gut. Die 100-Acker-Wälder sind aus Pudimbeeren.
Das Auenland sagt mir definitiv was.
Ah, komisch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, jedenfalls ist es so ein bisschen eine Liebeserklärung an Mütter und fremde Welten, finde ich.
Also wenn die Mutter das geschafft hat, dass sie ihm sowas beibringt, dann hat sie, glaube ich, alles richtig gemacht. Ich habe sie mittlerweile gefunden. Auch die ist in meinem Buch ganz hinten.
Ah, okay. Gut. Naja, gut. Wie gesagt, wir lesen in unterschiedlichen Ausgaben. Deswegen kann das manchmal sein, dass auch unsere werten Hörenden die Dinge, über die wir sprechen, nicht unbedingt da finden, wo wir sie besprechen. Also zumindest, was diese Vorbemerkungen und Zueignungen und solche Sachen angeht. Ich hoffe ja mal, dass die Kapitel alle in der richtigen Reihenfolge sind.
Davon gehen wir jetzt hoffentlich mal stark aus.
So, okay, und jetzt kommen wir dann bitte zur Warnung des Verfassers. Erzähl.
Ja, also wie gesagt, es ist eher ungewöhnlich, dass mich der Verfasser warnt. Da komme ich ja vielleicht noch auf die Idee, das Buch doch nicht zu lesen. Aber andererseits macht schon irgendwie neugierig.
Ich finde tatsächlich auch, dass er mich damit viel, viel neugieriger macht, als mit einem, als wenn die da nicht stünde, oder?
Ja, schon.
Was sagt er denn?
Also, die Wanderer werden gewarnt, also werden wir jetzt wohl schon anscheinend durch das Buch wandern. Und er erwähnt ein Quanuk-Volk. Mal sehen, ob das nochmal später eine Rolle spielen wird, ob wir das noch genauer kennenlernen. Und dann eben entsprechend bringt er noch schöne Sprichworte. Und er schließt das Ganze ab mit Willkommen, Fremder, die Pfade sind tückisch heute. Also mal gucken, was uns da erwartet. Das macht dann schon etwas skeptisch, ob ich allem und jedem vertrauen sollte, was ich da so mitbekomme.
Ja, sehr schönes. Also ich muss sagen, mich hat auch schon wieder diese Sprache begeistert. Wer davon überzeugt ist, das Ende der Dinge zu wissen, die er gerade erst beginnt, ist entweder außerordentlich weise oder ganz besonders töricht. Das finde ich jetzt okay, kann man so sagen. Aber das nächste dann finde ich großartig. So oder so ist er aber gewiss ein unglücklicher Mensch, denn er hat dem Wunder ein Messer ins Herz gestoßen.
Er hat schon wirklich eine sehr, sehr schöne Sprache.
Ich finde tatsächlich, dass das auch auf diesen Podcast zutrifft, weil wir wissen ja jetzt auch überhaupt nicht, worauf wir uns einlassen und was aus diesem Podcast-Baby wird. Ob wir überhaupt Leute finden, die da zuhören möchten, die sich unser Gesabbel anhören wollen oder ob wir auch nur so eigentlich unser Buch lesen und das nur nebenbei so aufnehmen. Gucken wir mal. Also, willkommen Fremder, die Pfade sind tückisch heute. Die Kanuk kommen definitiv noch vor. Aber es kommt ganz viel später wieder. Er macht das total geschickt, dass er da einfach schon so Brotkrümelchen verstreut und so seine, man denkt sich so seinen Teil, aber Hast du vielleicht mal eine Idee, wo die schneebedeckten Trollfjelle sein könnten?
Oh, die habe ich gar nicht gesucht, nö. Aber
womit wir dann wieder schon mal bei der Karte wären. Aber ja, ich habe auch geguckt, sie stehen tatsächlich nicht drauf. Also sie stehen drauf, wenn man weiß, wonach man suchen muss, aber es steht da nicht Trollfjelle.
Auf Anhieb hätte ich irgendwo ganz oben gesucht.
Ja, ist schon nicht.
Da eher immer kalt.
Ist auch in dieser Welt tatsächlich so. Ich warte noch mal auf die Welt, wo im Süden der Eis, das Eis ist. Ja, oder mal im Osten oder so. Es ist ja nun, naja, gut. Okay. Möchtest du was zum Vorwort erzählen?
Ich habe beim Vorwort tatsächlich sofort eine Assoziation gehabt. Kennst du H.P. Lovecraft und das Necronomicon?
Nein, kenne ich nicht.
Ja, aber an das hat mich gerade dieses Buch erinnert, weil das Necronomicon ist das Buch des wahnsinnigen Priesters Nisses. Und andersrum. Hier ist es das Buch des wahnsinnigen Priesters Nisses und bei H.P. Lovecraft und dem Necronomicon, der erwähnt dann immer den wahnsinnigen Araber Al-Hazred. Und das hat mich sofort an das quasi erinnert.
Mhm.
Aber es ist auch ein bisschen mystisch. Bei dem Buch dachte ich mir, okay, rostbraune Tinte mit einer noch röteren, dunkleren Flüssigkeit. Klingt irgendwie so ein bisschen.
Ja, und gut. Und die unverzierte Haut eines haarlosen Tieres von nicht festzustellender Gattung.
Ja, das war das Nächste. Das klingt so nach Blut und Menschenhaut. Ja, so irgendwie.
Ja, und ein wahnsinniger Priester klingt auch schon wieder so.
Ja, es ist anscheinend, wie gesagt, und deswegen hat mich das total an dieses Necronomicon erinnert, das ja quasi auch gefühlt die Leute etwas wahnsinnig macht. Und so klang das auch ein bisschen, weil dieser Priester hat es ja anscheinend ebenso wenig überlebt wie sein Gebieter, der König, der dann in den Tod gesprungen war. Also,
König Yeldin. Den Turm gibt es übrigens auch noch. Ist der nächste in der Reihe hinter dem Grünengelturm. Auch im inneren Zwinger. Nur so, ne? Für den Zusammenhang. Und dann geht es um heilige Männer.
Aus Navan, ja. Die habe ich auf der Karte gefunden. Das ist weiter südlich.
Mhm.
Ja. Und die halten dieses Buch eben auch für entsprechend gefährlich und ketzerisch.
Ja, aber was ist denn mit diesem Buch passiert?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht zerstört worden, sondern es ist in irgendeinem Archiv quasi verschwunden. Der unendlichen Mutterkirche. Vorerst.
Nun aber scheint es aus der Onyx-Schatulle, in der es bewahrt wurde, verschwunden zu sein. Der Orden der Archive gibt über den jetzigen Verbleib nur unbestimmte Auskünfte.
Naja, ich würde auch nicht verraten, wenn ich was verloren habe. Wenn ich nicht richtig drauf aufgepasst
habe. Erinnert so ein bisschen an den Vatikan, oder? So diese vatikanischen Archive und diese verschollenen Bücher. Und gibt's das überhaupt noch? Und oder nicht?
Ja, das ist, ja, sie haben es quasi anscheinend verloren, aber man muss ja das ja nicht so wirklich zugeben, wer da vielleicht was missgebaut hat. Ja, aber anscheinend enthält dieses Buch ja irgendwie Prophezeiungen.
Ja.
Es wäre schon praktisch, wenn man das, wenn man die hätte, weil, sag jetzt mal, so ein Buch mit Prophezeiungen ist ja nicht schlecht zu haben, wenn es einem die Zukunft verrät. Wenn man die Prophezeiungen dann richtig deuten kann. Das ist ja bei den Dingern immer so eine Sache.
Ja. 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 Ich habe mir dazu was unterstrichen. Man weiß jedoch nicht, ob die großen Taten unserer Zeit, vor allem soweit es uns betrifft, Teil der Aufzeichnungen Nisses sind, obwohl gewisse Andeutungen dafür sprechen. Also irgendwie scheint der ja nun nicht so ganz verkehrt gelegen zu haben mit seinen Ansichten. So klingt das jedenfalls für mich, oder?
Ja, deswegen scheint hier was Wahres dran zu sein. Man kann es halt schlecht überprüfen, wenn der Rest vom Buch verschwunden ist.
Ja, und derjenige, der dieses, was ist das denn jetzt, Vorwort, ne? Der das Vorwort schrieb, hat es auch nicht ganz gelesen. Und er sagt, auch die, die es getan haben, sind schon, also die, die es ganz gelesen haben, sind schon alle tot. Und dann erzählt er uns noch den Titel von dem Buch.
Du waren wird, was so viel heißt wie das Verhängnis der Schwerter.
Okay. Im Englischen heißt die Serie Memory, Thorn and... Moment, nein. Memory, Sorrow and Thorn. Also Erinnerung, Leid und Dornen. Richtig?
Jo.
Jo. Und die deutsche Version heißt das Geheimnis der großen Schwerter, ne?
Ja.
Also irgendwie scheinen diese Schwerter da irgendwie, oder dieses Memory, Sorrow and Thorn, was auch immer das sein mag. Aber Schwerter spielen jedenfalls anscheinend schon mal mit.
Das auf jeden Fall.
Und wer hat dieses Vorwort geschrieben?
Das Vorwort stammt auf jeden Fall aus dem Leben und der Regierung von König Johann Presbyters von Morgines Erzestris. Also diesen Namen habe ich nur versucht erstmal zu merken.
Was? Morgines Erzestris?
Ja.
Ah ja, war vielleicht nicht die verkehrteste Idee.
Nee, habe ich mir dann auch gedacht.
König Johann Presbyter übrigens auch. Also ja, Nisses und Yeldin auch. Also ich finde tatsächlich jetzt gerade beim zweiten, dritten, vierten, fünften, ich weiß gar nicht, wie viel oft lesen, hören, drüber nachdenken und wenn man auch weiß, was so kommt, ist dieses, der taktische Aufbau auch unheimlich schlau. Also er verteilt halt schon unheimlich viele Brotkrümchen von irgendwelchen Andeutungen, manche Fakten, manches bleibt im Nebel. So, wo du auch echt denkst, was, wo geht diese ganze Reise jetzt eigentlich hin, ne?
Ja, also es ist halt gerade in den ersten, sag ich mal, Kapiteln sind es viele neue Namen, die man und neue Figuren, die man erstmal kennenlernen muss. Und viele Namen auf einmal.
Ja. Dafür gibt es ja dann auch, wir hatten schon drüber geschrieben, glaube ich, es gibt tatsächlich einen Anhang. Sabrina hatte jetzt gesagt, sie möchte da eigentlich nicht reingucken, um sich nicht zu spoilern oder nicht zu sehr zu spoilern. Manche Sachen könnten tatsächlich Spoiler sein, da wäre ich dann halt auch mal vorsichtig. Es gibt aber auch Wochentage, Feiertage, Monate, das werden wir gleich noch sehen, dass die Monate nicht so ganz so heißen, wie sie bei uns heißen.
Die habe ich mir tatsächlich angeguckt, die Monate und die Tage und gerade solche Sachen, die habe ich mir wirklich schon genauer angeschaut. Das schadet, glaube ich, nicht, auch wenn man sich die einen oder anderen Namen ganz gut herleiten kann.
Und in der englischen Ausgabe ist tatsächlich sogar ein Führer zur Aussprache dabei. Mit dem habe ich mich aber noch nicht so auseinandergesetzt. Ich habe ja ganz viel auch die Hörbuchversion von dem Andreas Fröhlich gelesen und deswegen habe ich dann immer so die Aussprache im Kopf, die er so hatte, wobei ich da bei manchen Sachen auch früher andere Intonationen oder andere Betonungen oder andere Aussprachen im Kopf hatte, die dann jetzt doch so ein bisschen dadurch überlagert werden, leider Gottes. Aber gut, gucken wir mal. So, und jetzt?
Ja? Dafür hättest du ja mich. Ich kann rumgatzen, wie, was das Zeug hält, weil ich kenne diese ganzen Aussprachen ja noch nicht vom Hörbuch her.
Was heißt denn rumgatzen?
Das ist tatsächlich halt so dieses Rumstammeln.
Ah, okay. Kurze Erklärung, also ich bin aus dem Westfälischen und Sabrina kommt aus dem süddeutschen Raum, Franken, richtig?
Ganz genau.
Dafür
genau. Sprichst
du verdammt gutes Hochdeutsch.
Das ist mir öfters gesagt worden, das könnte daran liegen, dass gewisse Teile der Familie wo ganz woanders herkommen.
Okay, ja. So, und jetzt geht's tatsächlich los?
Mit dem ersten Teil.
Okay. Wollen wir dann zum Kapitel 1 gehen?
Ja, können wir machen. Ganz abgesehen davon, dass der erste Teil beginnt und der heißt schon mal Simon Mondkalb.
Okay. Hast du Assoziationen zu Mondkälbern?
Also Assoziationen schon. Ich hätte jetzt schon gesagt, das sind irgendwie nicht unbedingt die intelligentesten Tiere, hätte ich jetzt auf Anhieb gesagt.
Kennst du den Ausdruck nicht, dass jemand sich wie ein Mondkalb benimmt?
Dunkel, düster, glaube
okay.
ich. Aber nichts, was jetzt in meinem aktiven Sprachgebrauch ist.
Mhm, okay.
Und Kapitel 1 wäre dann Grashüpfer und König.
Ja. Erzähl.
Also, wir befinden uns auf jeden Fall schon mal auf dem Hochhorst. Und gefühlt ist der ganze Hochhorst gerade in Aufregung. Anscheinend ist was Besonderes passiert. Und zwar, was für mich eher ungewöhnlich war, dass der Thronsaal wieder offen ist. Ich hätte ja bei so einem großen, bei einer großen Festung erwartet, dass der Thronsaal quasi ständig offen ist. Aber anscheinend war der die letzten 3 Jahre verschlossen.
Und hat das einen Grund?
Man erfährt es, glaube ich, nicht so ganz sofort. Ich habe nämlich erst Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie, also der König hat ihn verschlossen oder verschließen lassen seit 3 Jahren. Ich habe mir erst Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie so ein Trauerding ist oder so. Aber so auf Anhieb wird es einem gleich nicht gerade um die Ohren geschlagen, warum der geschlossen ist.
Mhm.
Kommt ja dann immer erst etwas später.
Genau. Und das ist jetzt zum Beispiel was der Vorteil, wenn man es noch nicht gelesen hat. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich wusste ja, warum. Blöd, ne?
Ja, aber das war so das erste, beim ersten Durchlesen so, ja, warum ist denn der überhaupt so? Ist der König irgendwie in Trauer? Ist vielleicht irgendjemand verstorben aus der engeren Familie? Das waren so tatsächlich meine ersten Gedanken dazu. Also ich hätte jetzt das nicht so gelesen, dass warum das so war.
Okay.
3 Sommer und 3 Winter war der Saal ungestört geblieben. Jetzt war hier wieder Leben eingekehrt und die ganze Burg summte von Gerüchten.
Ah, das ist auch schon weiter unten. Ich wollte eigentlich noch auf was etwas weiter vorne eingehen. Der Stimmung atemlose Erwartung nach hätte es auch der erste Frühlingstag sein können, aber der große Kalender in Dr. Morganes vollgestopften Zimmer zeigte etwas anderes.
Es ist November. Das ist so der erste Monat, den man hört und der schon wieder anders klingt. Und das ist das, wo ich finde, man kann sich das ganz gut erschließen. Ist nämlich der November.
Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus.
Den Herrn Dr. Morgan.
Richtig.
Ja.
Der, wie wir ja vorhin besprochen haben, derjenige ist, der dieses Vorwort verfasst hat. Also der scheint ja schon mal eine Rolle zu spielen.
Ja, den habe ich mir dann erst recht nochmal gemerkt.
Ja, guck.
Und aufgeschrieben.
Und wie geht's weiter?
Ja, wie gesagt, die ganze Burg summt. Es ist Action angesagt. Anscheinend wird doch mal gereinigt jetzt, vor allen Dingen der Thronsaal. Es ist so ein bisschen so ein bisschen Aufbruchstimmung, finde ich.
Mhm.
Außer einen.
Aha.
Gibt da jemanden, der sich da ein bisschen verkrochen hat, ein bisschen versteckt hat? Und das ist wohl der junge Simon. Der sich da irgendwo im Garten mit, ich glaube, ein paar Käfern oder mit einem Käfer verspielt hat.
Verspielt hat, ja, genau.
Ja, es ist... er ist für mich quasi so ein typischer Teenie. So macht er für mich
ja, den Eindruck. Aber noch so ein richtiger Teenie im Sinne von, der weiß noch gar nicht, wo er hin will.
Genau.
Ich fand den Ausdruck 14 schlaksige Jahre, der irgendwo auftaucht, sehr schön. Weil man hat sofort so ein Bild im Kopf, so jemand, der halt so in die Höhe geschossen ist, aber noch so gar nicht zu dieser Größe passt, weil er einfach Arme und Beine und alles noch viel zu lang ist. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, so vielleicht so leicht gebeugt, so frei nach dem Motto, ich möchte das eigentlich noch gar nicht so.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist, also er beschreibt ihn sehr alterstypisch, finde ich.
Mhm. Und auch so träumerisch und so überhaupt nicht bei den vernünftigen Sachen dabei, ne?
Die halt die Erwachsenen von ihm erwarten.
Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Gut. Okay.
Ja, und er wird, wie gesagt, er spielt da mit einem Käfer, den er da so ein kleines Gehege gebaut hat, aber er wird entdeckt. Also das alles Verstecken im Garten hilft es nicht, er wird entdeckt. Oder wie er sagen würde, von einem Drachen.
Rachel der Drache.
Ja. Ich glaube, die ist schon sehr, also sie macht auch teilweise einen sehr resignierten Eindruck. Also ich glaube, das passiert nicht das erste Mal, dass er nicht das machen soll.
Aber allein durch diesen Namen, finde ich, kann man sich ja schon unendlich viel vorstellen, oder?
Ja, sie scheint irgendwie eher der strengere Typ zu sein. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ihrem Job geschuldet, weil sie ist ja die Oberste der Kammerfrauen.
Mhm.
Also hat sie wahrscheinlich gut damit zu tun, die Leute von A nach B zu schicken.
Ja, und nicht nur das, sondern auch, dass die Dinge tun, die Rachel dann meint, dass getan werden müssten, oder?
Ja, aber da...
Das klappt bei Simon hervorragend. Ironieschild, bitte.
Ja. Er ist auch gar nicht begeistert davon, dass sie ihn gefunden hat. Steht da
sie ist auch wie so ein... Sie ist auch überhaupt nicht begeistert davon, dass sie ihn suchen musste.
Ja, sie hat sicherlich als Oberste der Kamerafrauen Besseres zu tun. Als ständig einen 14-jährigen Junge, der jetzt so... Rennen, der nicht das macht, was er machen sollte. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja. Ja, und dann geht's weiter mit der Tatsache, dass Rachel ziemlich mit Simon schimpft. Weil alle haben viel zu tun, weil dieser Thronsaal nach diesen 3 Jahren, da wird es dann erwähnt, dass der König krank war. Dass genau. Der Thronsaal wieder aufgemacht wird und alles geputzt werden muss und gemacht und getan werden muss. Also da erfährt man so den Grund.
Mhm.
Da
kam dann eben dieses, ach, es ist der König, der eben selber anscheinend die letzten 3 Jahre krank war und der jetzt wieder aufgestanden ist. Aus welchen Gründen auch immer.
Wird sich zeigen, ob wir das herausfinden.
Genau, dann wird uns ein bisschen mal das Simons Zuhause, weil er ist ja hier auf dem Hochhorst aufgewachsen. Und da wird uns auch mal ein bisschen der Hochhorst erstmal etwas vorgestellt.
Mhm.
Ja. Unter anderem auch der Engelsturm wird hier zum ersten Mal erwähnt. An der Stelle. Dass er eben der höchste Punkt ist und über die ältesten und höchsten Bäume hinausragt.
Mhm.
Und hätte der Engel selbst, der auf der Turmspitze stand, einen Stein aus der grünen, spanigen Hand fallen lassen, wäre dieser Stein fast 200 Ellen in die Tiefe gestürzt, bevor er in den brackigen Burggraben gefallen wäre, um dort den Schlaf der gewaltigen Hechte zu stören, die dicht über dem jahrhundertalterten Schlamm dahintauchten. Fand ich eine sehr schöne Beschreibung.
Wir finden ja unheimlich viele tolle Beschreibungen. Ich erinnere mich nur an etwas weiter hinten, wo du sogar geschrieben hast, dass das und das könnte ja eigentlich jeder schreiben, aber er schreibt es halt anders. Kommen ja. wir gleich noch zu. Freue ich mich jetzt schon drauf. Die Stelle ist auch wunderschön. Ja, der Grünengelturm, ne? Also es scheint ja irgendwie schon ein zentraler Punkt zu sein. Mhm.
Und 200 Ellen ist gar nicht mal so wenig. Ich habe nämlich mal geguckt, wie viel das sind. Das sind mal locker 230 Meter.
Okay. Das ist ja schon, also Ellen als das Maß, was wir jetzt so von früher kennen, oder?
Bin ich jetzt mal davon ausgegangen, und weil es macht ja schon sehr den Eindruck eines mittelalterlichen Settings. Deswegen habe ich mir das mal im Internet umrechnen lassen, dann wäre ich bei 230 Metern. Also so zum Vergleich, eines der größten Gebäude in Frankfurt hat tatsächlich 250 oder knapp 260 Meter. Okay. Also ist schon nicht ohne.
Ich hatte jetzt eigentlich eher so Elle im Sinne von Länge einer Elle, also vom Handgelenk bis zum Ellbogen im Kopf. Und hatte jetzt halt gerechnet, 3 Ellen ungefähr 1 Meter. Wäre ich aber auch noch auf 70 Meter gekommen. Das finde ich auch immer noch erstaunlich hoch. Also wir werden es nicht rausfinden, weil Maßangaben tatsächlich nicht, ich glaube, Meilen kommen später irgendwann mal vor als Entfernung. Aber Maßangaben gibt es halt tatsächlich auch im Anhang nicht. Aber es ist ja schon eine gewaltige, ich meine, klar, ein innerer, äußerer Zwinger, mittlerer Zwinger, diese riesen Burganlage, das ist ja schon ein gewaltiges Ding. Und im nächsten Absatz erfahren wir auch so ein bisschen mehr über diesen Hochhorst, ne?
Mhm, genau. Also der muss ja quasi schon uralt sein. Der ist jedenfalls schon länger als das Volk, das jetzt dort wohnt. Das sind ja, so wie ich das jetzt gelesen habe, die Erkühnländer. Mhm. Und auch bevor die da waren, gab es noch andere Völker, die dort gewohnt haben. Die Rimmersmänner waren anscheinend da. Das Volk der Hernistiri war da. Narvan war da, also die Bewohner des Volkes. Und geht hin bis zurück bis zu diesen Siti.
Aha.
Klingt ein bisschen so, als hätten die den Grünengelturm erbaut, weil sie es auch anders genannt haben, nämlich Assua.
Mhm. Steht im Anhang drin, Assua heißt die nach Osten schauende.
Ah, okay.
Ja, ich krümel dann auch mal so ein bisschen, wenn ich was Schlaues weiß. Assua, ja. Mhm. Oder Assua, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Also ich habe früher immer Assua gedacht. Nee, ja, egal, ist auch wurscht. Jedenfalls steht auch da nicht drin, dass Assua die nach Osten schauende heißt, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, okay. Aber es wird okay. So diese Gegensätze werden so ein bisschen dargestellt.
Mhm. Und es erklärt auch so dieses, da haben alle irgendwie dran rumgebaut und es ist so ein Mix aus allem, was man sich so vorstellen kann. Also kreuz quer durcheinander. Nichts mit einem einheitlichen Stil und wenn die da schon jahrhundertelang dran rumgebaut haben, ja.
Ja, und jeder macht so seinen Stiefel mit rein und seinen Stil. Ja. Ich fand auch diese Beschreibung dieses Widerspruchs so schön. Stolz und schäbig zugleich, festlich und abweisend, scheinbar unberührt vom Wechsel seiner Bewohner. Wie ein Gebirge ragte er massig über dem Umland und Stadt empor, über seinem Lehen zusammengekauert, wie eine schläfrige, honigschnauzige Bärin über ihren Jungen.
Über diese Sprache könnte ich stundenlang sprechen. Ich habe ja jetzt extra die englische Variante nochmal, aber ich habe tatsächlich die ersten beiden Kapitel noch nicht gelesen. Bis über die Warnung des Verfassers bin ich noch nicht hinausgekommen. Aber macht ja nichts, ist ja nicht schlimm.
Ja, aber das fand ich schön. Also da habe ich mir wirklich das so, die Burg wirklich so oben drüber, über vielleicht noch eine andere restlichen Stadt vorgestellt, so ein bisschen zusammengekauert. Ja.
Ist sie ja tatsächlich. Wenn du nochmal zur Karte blättern magst, dann kannst du nördlich vom Hochhorst, also außerhalb der äußeren Zwingermauer, erkennen, dass da dann so eine Andeutung von der Stadt ist. Mhm. Und die heißt Erkester.
Mhm. Ja.
Ob Morgenes Erkestris jetzt heißt, dass es Morgenes aus Erkester ist, könnte man ja fast annehmen, ne?
Bisschen so, ja.
Ja, ja. Ja, und nachdem wir so einen kleinen Ausflug zum Hochhorst gemacht haben, oder zu der Geschichte des Hochhorsts, sind wir jetzt wieder zurück zu Simon. Oder möchtest du noch was sagen?
Auf diesem Weg auch wieder zurück. Ja, Simon ist halt auch derjenige, der selber das Gefühl hat, er hat noch nicht so wirklich seinen Platz im Leben gefunden. Er fühlt sich da immer noch nicht so ganz so ganz wohl, glaube ich, in seiner Haut. Mhm. Also die anderen haben immer alle was zu tun, die anderen wissen immer alle, was sie als nächstes machen, wo sie hingehören. Und er scheint sich da noch nicht so sicher zu sein, oder?
Ja, der sitzt auch quasi gerade so zwischen allen Stühlen, ne? Er ist irgendwie kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Träumt noch so vor sich hin.
Ja.
Naja, gut.
Träumen tut er viel, ja.
Bitte?
Träumen tut er viel, ja. Mhm. Wenn man dieses ganze Gewusel dann nochmal durchlebt, wie er eben quasi da durchgeschleppt wird im Schlepptau von Rachel. Ja, ich fand diesen Begriff auch Grashüpfer im Ameisenhaufen. Mhm. Also alle anderen, die typische Ameise weiß ja auch, was sie zu tun hat. Und ich glaube, bei den Grashüpfern, die machen immer nicht so den geschäftigen Eindruck. Und da hätten wir schon mal die erste Anspielung zum Titel des Kapitels.
Ach ja,
den Grashüpfer
stimmt.
Haben wir schon mal.
Den Grashüpfer, ja gut, der König kam nun auch schon vor, ne? Es ist ja nun, ja, genau. Aber da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu. Ich fand das auch total spannend, dass das Burgvolk auch so seine speziellen Namen für Simon hat. Hast du das gelesen?
Ja, zum einen eben Mondkalb, so nennt ihn eben Rache, und zum anderen der Geisterjunge.
Mhm, mhm. Ja, also der treibt sich da in der Burg rum. Und wird nicht gesehen oder taucht unversehrt wieder irgendwo auf. Dann drückt sich überall in der Burg herum und es scheint auch außer Rache keiner so richtig für ihn zuständig zu sein. Ne? Und die kann halt auch nicht überall sein. Und wie wir gleich noch sehen werden, selbst wenn er Aufgaben zugeteilt bekommt, naja, mit der Ausführung hapert es dann ja auch meistens noch so ein bisschen.
Ja.
Ne?
Oh ja. Ja, der Simon scheint ja auch ein Waisenkind zu sein, habe ich den Eindruck. Also es wird jetzt nicht wirklich angesprochen, aber es wird halt nur gesagt, er ist von den Kammerfrauen aufgezogen worden.
Mhm.
Aber was mit seinen Eltern passiert ist, das wird überhaupt nicht angesprochen.
Mhm.
Und ich glaube, am Schluss landen wir dann im Vorzimmer des Thronsaals.
Mhm.
Genau, da ist auch
also Rachel mit Simon im Schlepptau oder an den Ohren entlang gezogen. Wie auch immer.
Na, also immerhin, sie hat seinen Arm gepackt. Endlich hatte Rachel der Drache seinen Arm losgelassen.
Mhm.
Ja. Wirklich Spaß macht ihnen das nicht. Jetzt hat sie ihn eben dahin gebracht, wo sie ihn haben wollte. Und drückt ihn dann, glaube ich, auch erstmal den Besen in die Hand, weil er so ohne Aufforderung eh nicht weiß, was er machen soll. Also von selber kommt er da auf keine Gedanken.
Ja, aber er soll ja jetzt nicht im Thronsaal fegen, ne?
Nee, sie schickt ihn jetzt dann tatsächlich zum Doktor. Das ist etwas, da ist er überhaupt nicht abgeneigt. Das ist eigentlich eine gute Idee für ihn. Also da freut er sich. Das ist
okay.
Das hat ihm also viel, viel besser gefallen, als wenn er jetzt da irgendwo zwischen den ganzen anderen Leuten rumwuseln müsste.
Mhm. So, und wir machen jetzt irgendwie einen Perspektiv-, Orts- und Personenwechsel?
Ja, wir verlassen jetzt mal Simon und Rachel und gehen tatsächlich in den Thronsaal.
So ein allwissender Erzähler ist schon schön, ne?
Ja, der kann halt überall reingucken.
Mhm,
ja, es ist halt so insgesamt, es ist halt sehr, in dem Thronsaal ist aber noch, glaube ich, noch nicht allzu viel passiert. Da macht es noch eher einen eher düsteren Eindruck.
Ich habe ein Zitat oder einen Ausdruck rausgeschrieben, den ich total großartig fand, und zwar das verschossene Bestiarium fantastischer Tiere auf den einzelnen Bannern, die da an den Wänden hängen. Das fand ich auch sehr schön formuliert. Und dann bekommt der Leser so ein paar Tiere um die Ohren gehauen, die wohl anscheinend Wappentiere von einzelnen Fürstenhäusern sein sollen. Aber dieses verschossene Bestiarium fand ich sehr schön. Das drückt auch nochmal so aus, dass da in diesem Thronsaal jetzt eigentlich so jahrelang überhaupt nichts passiert ist. Das kann man sich wirklich, also ich kann es mir bildlich vorstellen, wie das alles eingestaubt ist und durch die Sonneneinstrahlung die Farben verschossen sind und überall Spinnennetze hängen und das irgendwie alles so, ja, nicht so den großen Eindruck macht im Moment.
Und selbst den Spinnen hat es nicht mehr gefallen, die sind auch schon...
Ach so, ja, stimmt.
Die fadenscheinigen Stoffbahnen, selbst die Spinnenweben hingen leer und längst verlassen herunter. Also selbst denen hat es nicht mehr gefallen.
Gut, gut. Also wir sind jetzt im Thronsaal und welche Personen treffen wir da?
Den König tatsächlich. Und ach, eigentlich, so im ersten Moment hören wir erstmal Musik. Es singt jemand.
Okay. Mhm.
Und zwar stellt sich, das ist dann ein Männchen zu Füßen des Königs, das eben singt. Und das ist der Narr Struppe, habe ich mir aufgeschrieben.
Mhm. Ich wollte jetzt mal gerade gucken. Lass mich mal gerade schauen. Ist von dem Drachenbeinthron da schon vorher die Rede oder kommt das erst später?
Ja, so ein bisschen doch.
Aber nur so ein bisschen, ne? Okay. Ja, also wir hören... Einen
schweren Sessel, der ganz aus vergilbenden Elfenbein geschnitzt zu sein schien, mit knotigen, löchrigen Armlehnen, die Rückenlehne überragt von einem ungeheuren, vielzahnigen Schlangenschädel mit Augen wie schattige Teiche.
Ja, gucke mal. Und? Wer hat da was geklaut?
Ich glaube, der Thron, den du meinst, der ist noch ein bisschen spitzer und unbequemer.
Ja, definitiv.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Thron aus Knochen vielleicht dann doch noch ein bisschen angenehmer drauf zu
sehen ist. Als der eiserne Thron, richtig? Also wir reden hier vom eisernen Thron von dem, wie heißt das auf Deutsch? Das Lied von Eis und Feuer, so rum. Ja. Genau. Ja, aber in diesem Absatz sind noch weitere Anspielungen oder Dinge, die wir eindeutig, oder ich zumindest eindeutig wiedererkenne in dem Werk von George R. R. Martin. Also ich habe noch mindestens eins. Ich kann es auch gerade mal schnell erzählen. Irgendwo wird der König vorgestellt, und zwar mit all seinen kompletten Titeln. Johann Pressbieter, Herr von Erkühnland, Hochkönig von ganz Ostenart, Geißel der City und Verteidiger des wahren Glaubens, Schwinger des Schwertes Hellnagel, Verderben des Drachen Shurakai. Ich bin Daenerys Stormborn. Bla bla bla. You remember? Also, ja. Gut, ich habe das meinem Mann erzählt und er sagt dann, ja, aber in früheren Zeiten wurden die Könige immer so vorgestellt. Aber es hat mich halt in dem Moment, als ich es gelesen habe, unheimlich daran erinnert. Ja, also wir haben hier schon einen König mit Geschichte.
Ja, und tatsächlich ist da schon das erste Schwert, glaube ich, erwähnt worden, oder?
Da ist ein Schwert erwähnt worden. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich auch mal die englische Version lesen wollte, weil ich wissen wollte, wie dieses Schwert im Englischen heißt. Ich habe es nachgeguckt, weil, habe ich ja vorhin schon erzählt, im Englischen heißt es Memory, Sorrow and Thorn. Auch da heißt das Schwert irgendwie mit Höllennagel oder so ähnlich jedenfalls. Also, da wird auch von einem anderen Schwert berichtet. Erinnerst du dich an unseren kleinen Trailer? Ob es Drachen gibt?
Ja.
Und gibt es? Es gibt Drachen, oder?
Offensichtlich gab es sie zumindest mal, weil ich weiß nicht, ob wir das nicht sogar schon vorher hatten, dass als Simon noch überlebt hat, auf jeden Fall wird irgendwo erwähnt, dass der König den letzten Drachen erschlagen hat.
Okay, gut. Aber dann mal zurück zu...
Ich glaube, das wird sogar vorher noch erwähnt, noch wenn wir bei Simon sind, dass eben König Johann, wenig älter als Simon damals, Simon jetzt ist,
genau.
Okay. Den roten Drachen erschlagen hat. Mhm. Seitdem gibt es keine Drachen mehr, zumindest keine Feuerspeienden, wo er mit der wieder auf Rachel anspielt.
Okay, ja. Es ist einfach, ich finde es so schön geschrieben. Es ist, gut. Ich bin halt Hardcore-Fan, sorry dafür.
Ja, aber man fühlt sich schon sehr in diese Welt gleich reingezogen, kann sich das Ich kann mir da wirklich auch diesen Thronsaal so im Halbdunkel vorstellen, leer und verlassen. Und da sitzen wirklich auf dem Thron sitzt eben ein zusammengesunkener König und eben zu seinen Füßen der Narr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so insgesamt so wirklich gut scheint es dem König auf jeden Fall nicht zu geben. Und ich glaube, der macht eher den Eindruck, als würde das ein oder andere seiner Vergangenheit eher bereuen und hat das Gefühl, dass er sehr, sehr viele Sünden begangen hat.
Mhm.
Also ich glaube, er geht auch davon aus, dass er nicht mehr allzu lange leben wird.
Ja, das wird im weiteren Verlauf der Geschichte ziemlich deutlich, ne? Weil er macht ja quasi Strupp zum Vollstrecker seines Vermächtnisses. Oder zumindest des Teils des Vermächtnisses, von dem er möchte, dass das so gemacht wird, wie er das will, ohne dass da irgendwer anders ihm reinpfuscht. Denn er sagt dem Strupp ja, dass er unbedingt möchte, dass sein Sohn dieses Schwert Hellnagel bekommt.
Was ich übrigens sehr ungewöhnlich finde, dass das den Narr betrifft. Ist er jetzt nicht unbedingt so, also für mich hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, die erste Vertrauensperson ist jetzt unbedingt der Narr, sondern hätte ich gedacht, dass es irgendwelche Berater gibt oder so.
Ja, aber wir haben noch gar nicht über diesen Narr gesprochen, ne? Der ist ja nun auch schon deutlich in die Jahre gekommen. Mhm. Und ich glaube, die beiden verbindet, glaube ich, mehr als nur dieses König und Narr.
Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also so, die scheint beide wirklich so eine tiefe Freundschaft oder zumindest tiefe Verbundenheit den beiden zu geben. Also.
Dazu wird es später nochmal Erklärungen geben, wieso, weshalb, warum. Aber man hat schon den Eindruck, dass die sich sehr vertraut sind, ne?
Sehr, ja.
Ja, ja.
Ich glaube, da ist aber auch Strupp in einer Position, wo er nicht unbedingt so ein Blatt vor den Mund nehmen muss, sondern eben König eigentlich auch die Wahrheit sagt.
Hm. Ja, wir erfahren halt, dass Strupp oder was Strupp mit diesem Schwert machen soll. Und der König erzählt Strupp auch zum gefühlt 784. Mal die Geschichte von diesem Schwert.
Ja, das mit, ist auch, glaube ich, der König ist auch, glaube ich, ein sehr religiöser Mensch.
Das steht ja auch in seinem Titel drin, ne? Verteidiger des wahren Glaubens.
Mhm. Ja, und er sieht eben auch das Schwert als die Verlängerung der Hand, als Endpunkt des Herzens.
Uiuiui. Ja.
Ja, er ist da sehr episch.
Ja, ja, und der einzige Nagel, deswegen ja Hellnagel. Mhm. Des wahren Richtbaums, den es in Ostenart noch gibt. Also da scheint auch irgendjemand an einen Baum genagelt worden zu sein oder so ähnlich jedenfalls.
Ja, oder wenn man von einem Richtbaum ausgeht, dass man daran Leute hängt, je nachdem.
Ja, oder so, das ist richtig, genau.
Ja, wobei...
ich glaube, es steht hier, der Nagel stammt aus der Handfläche von Osiris Edorn, unserem Erlöser.
Das also, klingt mir so nach Kreuzigung.
Ja. Ja.
Und dann ist natürlich auch noch eine Reliquie eingearbeitet. Der Fingerknochen St. Ehrhildstans.
Das Ehrhildstan. Mhm.
Das vom Drachen Getöteten. Also, ja, ist ein sehr religiöser König.
Mhm. Aber da kommt auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass er da sehr zwiegespalten ist, weil er sich nicht darüber im Klaren ist, ob er wirklich immer alles richtig gemacht hat, ne?
Ja,
das hast du ja vorhin schon angedeutet, ne?
Er hat da schon irgendwo, glaube ich, Angst davor, was dann quasi nach seinem Ableben mit ihm passiert. Hat da anscheinend aber auch die eine oder andere Sünde anscheinend auf sich geladen.
Mhm, mhm.
Ja, und sie reden auch noch ein bisschen über die Söhne des Königs. Mhm. Also es gibt eben Elias den Älteren.
Ja.
Das ist der Favorit des Königs.
Und Thronerbe, also, ne?
Der aber momentan im Meremund ist. Also falls wir noch zur Karte zurückblättern wollen.
Ja, Meremund liegt halt an diesem großen, an diesem Ozean im Westen, ne?
Und dann es scheint so wie eine Flussmündung zu sein, die eben dann bis zum Hochhorst reicht. Und ja, der König geht davon aus, dass sein Sohn Elias mit fester Hand regieren wird und ein tapferer und kriegerischer Charakter ist. Wobei der Narr dann, glaube ich, so ein bisschen vor sich hin murmelt murmelt, erst von einer gewissen rohen Geradlinigkeit. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, das ist nicht unbedingt der sympathischste Mensch.
Gucken wir mal, ne? Und dann gibt es noch den anderen Königssohn, ne?
Ja, den Prinz Josua. Mhm. Dem anscheinend eine Hand fehlt. Mhm. Und der König hält seinen Sohn Josua für schwach, für einen Zyniker, Melancholiker und kalt und boshaft zu den Untertanen. Also insgesamt hält er ihn für seltsam. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt die sympathischste Beschreibung.
Ja, sagen wir mal so, die scheinen beide nicht so 110%ig so geraten zu sein, wie man sie erwartet hätte, oder?
Ja, wie gesagt, also sie klingen jetzt beide, wenn ich jetzt so aus der Beschreibung gehe, wen ich als König haben möchte, würde ich wahrscheinlich nach einer dritten Wahl fragen. Wie gesagt, sie machen beide nicht den sympathischsten Eindruck. Also ja, anhand der Beschreibung des Königs, wobei der natürlich auch irgendwo, sag ich mal, befangen ist und nicht unbedingt objektiv wahrscheinlich.
Der hat ja auch so wahrscheinlich, ja, macht ja auch schon ziemlich klar, dass Elias wohl sein lieberer Sohn ist, also sein Lieblingssohn. Ich meine, er hat ja auch nur zwei.
Hm. Ne? Ja, was, wenn du aber als zweiter Sohn, glaube ich, so aufwächst, das kriegst du ja, glaube ich, auch irgendwie mit, das ist nicht unbedingt. Wundert es mich nicht, dass die Beziehung vom zweiten Sohn zum Vater einen Knacks hat, weil wenn dir immer gesagt hat, naja, mir ist ein anderer Sohn eh lieber.
Hm. Ja, gut.
Ja, und zum Schluss ist eben auch der König so weit, dass er eben an das Schwert dem Strupp übergeben will. Mhm. Dass der quasi das dann entsprechend Elias übergibt, der quasi sein erklärter Liebling ist und den er als Nachfolger haben will. Was ja, wenn ich jetzt mal so die übliche Thronfolge, der Älteste wird Thronfolger, wäre jetzt nicht ungewöhnlich.
Mhm. Genau. Ja. Und damit endet Kapitel 1. Richtig?
Okay. Ja, gedanklich geht gerade mein Kopf so langsam wieder aus dem Thronsaal rückwärts raus.
Ey, ich finde das schon.
Die beiden wieder alleine.
Ja, vor allen Dingen, weil im nächsten Kapitel, also Kapitel 2, heißt eine Zwei-Frosch-Geschichte. Da sind wir nämlich wieder bei Simon. Ja, und es geht halt eigentlich damit los, dass Simon halt auf dem Weg zur Wohnung vom Doktor ist. Und das Erste, was er macht, er schmeißt erstmal einen ganzen Pferdepanzer durch die Gegend. Ja. Weil Simon mit seinem Besen, den er sich als Fahne vorstellt, dem erkühnländischen Heer voranreitet und dann hängt da halt diese Pferdepanzerrüstung.
Oder hängt sie nicht mehr, weil es scheppert und es liegt alles unten.
Ja, oder hängt sie nicht mehr, genau. Und dann passiert eigentlich Folgendes. Simon wird aus seinem Tagtraum hochgeschreckt. Ach du Scheiße, ich hier Riesenkrach und Blödsinn gemacht. Was tue ich jetzt und was macht er? Fegt das ganze Zeug einfach unter den Tisch, hängt eine Tischdecke drüber und nimmt den Besen, verwischt den Fleck an der Wand, damit man nicht mehr so sieht, dass da so ein heller Dings, dass da so ein hellerer Bereich ist, weil ist ja halt überall nicht so besonders sauber gemacht worden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie ein Bild von der Wand nimmst, was da 30 Jahre hin, da hast du so einen richtigen Rand drum zu. Ich weiß nicht, wie lange diese Pferderüstung da jetzt schon hängt, aber jedenfalls ja, der Fleck wird verwischt und damit ist das Thema für Simon durch, weil ihn hat ja keiner erwischt. Und was keiner weiß, macht ja auch keinen heiß, ne?
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das so einfach funktioniert, aber dass es nicht doch irgendwann mal auffällt. Aber.
Ja, aber dann kann ihm das aber wahrscheinlich keiner mehr nachweisen, weil es hat ihn ja keiner erwischt, oder?
Naja.
Naja.
Ich sehe jetzt schon Rachel quasi vor meinem gedanklichen Auge, wie sie die Hände zusammenschlägt und sagt, Simon, was hast du wieder angestellt?
Sie würde wahrscheinlich eher Mondkalb sagen.
Oder so.
Ja. Jedenfalls war das, ist das auch wieder so ein also ich finde, man kann sich das super plastisch vorstellen, was da so passiert. Und eine Pferderüstung ist jetzt auch nicht eben klein. Und da decken wir jetzt nicht den Mantel des Schweigens, sondern ein Tischtuch drüber. Aber es verdeutlicht auch wieder so, wie Simon so in seinen Tagträumen da so vor sich hin, ne? Und jetzt, hurra, ich darf zum Doktor gehen und jetzt bin ich der große Ritter, der vor seinem Heer und den Besen... Ja, wer hatte solche Träume nicht, als er noch so Teenager war, oder? Da war die Welt doch noch voller Möglichkeiten. Man konnte sich ja alles herbeiträumen. Das Ganze schon mal quasi träumend üben. Naja, ob das nun gut oder schlecht ist.
Ja, also ja. Er hat auf jeden Fall sauber gemacht wieder.
Ja, und stolpert dann gleich schon in die nächste Versuchung rein, ne?
Also ja, ist im Garten.
Im Garten das findet er ein Vogelnest.
Beziehungsweise er sieht im Baum eines.
Ja, und möchte das gerne näher untersuchen. Da fällt ihm aber dann doch ein, nein, ich sollte zum Doktor. Ich soll fegen.
Und für den reißt es sich tatsächlich zusammen und geht weiter.
Ja, das scheint schon so eine Art Respektsperson zu sein, ne? Dass also da doch jemand einen gewissen Einfluss auf Simon hat, ne?
Unterwegs begegnen wir noch zwei Leuten, dem Jakob, dem Wachszieher und seinem Gehilfen.
Ja.
Dem Jeremias. Weil natürlich müssen jetzt auch neue Kerzen her, wenn man schon den Thronsaal öffnet.
Und ja, sonst sitzen die da im Luster, ne? Das ist auch nicht so der...
Ich hatte ja den Eindruck, dass die da so im Dunkeln sitzen.
Ja, also jetzt im Moment sitzen die beiden da im Dunkeln, das ist richtig. Also der König und Strupp. Ne?
Außerdem scheint ja auch so langsam die Sonne unterzugehen. Es scheint schon wirklich später Nachmittag zu sein, weil ich finde diesen Ausdruck so wunderschön. Über den Zinnen hinter ihm schwelte noch ein Splitter Nachmittagssonne und die Schatten der Banner auf der Westmauer huschten wie dunkle Fische über das Gras.
Ja, ich finde ihn halt einfach, also den Ted Williams, unheimlich poetisch. Also der kann mit Worten, das ist einfach schön, ne?
Genau, und dann jagt da der Meisterspion vorbei. Mit dem tödlichen Besen.
Ja, aber es passt ja auch zu diesem Geisterjungen, ne? Dass er sich so als Spion sieht, der sich so versteckt und alles so von beobachtet und gar nicht unbedingt irgendwie interagiert, sondern nur guckt, was machen die da eigentlich, ne? Ja, und dann kommt
die nächste Ablenkung.
Die nächste Versuchung, genau. Wir nähern uns dem Burggraben.
Und was gibt's da? Frösche. Und die braucht der Doktor bestimmt. Also es scheint ja nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass er ihm Frösche mitgebracht hat.
Ja, aber er geht dann erstmal auf die Froschjagd. Ob das jetzt unbedingt so im Sinne des Erfinders oder im Sinne von Rachel dem Drachen ist, man weiß es nicht.
Bestimmt nicht, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass Simon später triefend nass vor der Wohnung des Doktors steht.
Und der will ihn auch gar nicht reinlassen, ne?
Ja, so im ersten Moment nicht.
Ja, ja.
Aber als er dann hört, dass es Simon ist, macht er dann doch mal auf. Und lässt ihn rein.
Und jetzt lernen wir diesen Dr. Morganis, von dem wir ja nun schon eine Menge gehört haben, tatsächlich persönlich kennen. Und er macht auf mich total den Eindruck des absolut zerstreuten Professors. Ich stelle ihn mir auch ehrlich gesagt fast so vor wie Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Mit so abstehenden Haaren, Ruß im Gesicht und
total verpeilt und gedanklich überhaupt immer irgendwo anders.
Genau, also so, ne, ja.
Gefühlt auch genauso sieht es bei ihm halt aus.
Mhm.
Wobei es ja mit diese Wohnung, die er hat, sowieso ein bisschen besonders zu sein scheint, weil irgendwie hat die ganz seltsame Proportionen, findet zumindest Simon.
Inwiefern?
Dass der Flur so lang wirkt und andererseits die Wohnung eigentlich viel größer ist, als sie von außen den Anschein hat.
Ist das Magie?
Bei mir kommt er an, es ist innen von innen größer als von außen, da kommt mir noch ein anderer Doktor in den Kopf.
Ach so, okay, der mit der blauen TARDIS, ja?
Ja, genau.
Okay, ja, ja.
Ja, also es scheint schon ein bisschen besonders zu sein, diese ganze Wohnung.
Ja, und sie ist also nicht nur von der Größe her deutlich überraschend und größer, als sie so von außen hätte sein sollen, sondern auch natürlich, ich glaube, das erklärt auch Simons Faszination, voll mit 100.000 interessanten Dingen, die dazu einladen, sie quasi zu entdecken, oder?
Ja. So als hätte eine Horde geistesgestörter Krämer ihre Verkaufstische aufgebaut und dann mitten in einem wilden Sturm in jäh die Flucht ergriffen.
Genau die gleiche Stelle hatte ich mir auch unterstrichen, tatsächlich. Ja, also Kurzfassung, stell dir ein durcheinander geworfenes Alchemistenlabor eines mittelalterlichen Forschers vor. So.
Ja,
ne? Genau. So, das. Kurzfassung. Aber Williams macht das unheimlich anschaulich und auch mit einer Sprache, wo du echt denkst, boah, ne? Also da sind wir jetzt bei dem Beispiel, was ich vorhin schon angedeutet habe. Magst du es erzählen?
Ja, ich suche gerade die Stelle, weil ich habe sie schon wieder verblättert.
Okay. Ich habe sie nicht unterstrichen, weil ich ziemlich sicher war, dass du darüber sprechen wolltest.
Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte es unterstrichen, aber... Da müsste es sein, genau. Da ist es. Von Zeit zu Zeit wirkten hölzerne Wandschränkchen, bemalte Holzvögel hervor, die unverschämt piepten und wieder verschwanden. Jemand anderes hätte Kuckucksuhr geschrieben.
Wäre aber längst nicht so romantisch gewesen, oder?
Nein. Ja. Vor allen Dingen dieses Herauswürgen und die unverschämt piependen Vögelchen.
Gerade das Herauswürgen finde ich ja auch sehr bildlich gesprochen. Und ich sag mal, eigentlich ist es ja auch nichts anderes. Und ich mag eigentlich auch keine Kuckucksuhren, aber mit der Beschreibung finde ich sie auf einmal zauberhaft. Komisch, ne? Und
ja, aber das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also es ist wirklich so, wie man sich eigentlich gefühlt so den typischen Alchemisten-Chaos vorstellt. Überall ist was, überall liegt was, überall blubbert vielleicht noch was. Also hat als Simon reingelassen wurde, ist ja auch irgendwas anscheinend explodiert, auch wenn er nicht rausfindet, was es war. Davon sehen wir nichts.
Ja,
aber auf jeden Fall einen Knall.
Ja, da fand ich das auch schon wieder total süß. Also es macht wohl Krach, es rumst, es scheppert, es hört sich an wie bellende Hunde. Und dann sagt der Doktor, oh, um Gottes Willen, ich habe die Kerzen vergessen zu löschen. Und dann hört dieser ganze Krach auf einmal auf und dann denkt Simon, ja, wie wenn man eine Kerze verlöscht.
Ja, also es ist, aber er kann auch nicht wirklich sehen, was es war, ne?
Nee, wird auch kein Wort drüber verloren. Also, und Simon scheint überhaupt nicht verwundert zu sein. Das scheint in der Gegenwart von Dr. Morganis völlig normal zu sein, dass solche Dinge passieren. Genauso wie das, was er dann anschließend halt mit seinen Fröschen anstellt.
Die armen Frösche übrigens, die in seinen Hosentaschen waren. Ich weiß ja nicht, wie bequem es da drin war.
Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht besser waren als das Aquarium, wo sie dann nachher drin gelandet sind.
Ja, das fand ich, also der Herr Dr. Morgan, das schüttet ja irgendwelche Flüssigkeiten zusammen, die dann zwar klar werden und wo dann die Frösche drin landen, ja.
Ja, glaub, und was er dann mit den Fröschen vorhat, ist auf jeden Fall schmerzfrei. Also ich finde nicht, dass das unbedingt erstrebenswert klingt. Aber nun, ja. Und als Dankeschön für diese Frösche möchte Simon jetzt eine Geschichte hören.
Wobei, es ist ja eher Geschichte, nicht Geschichten.
Also. Ja, aber das habe ich ja jetzt schon absichtlich gesagt. Das war dein Stichwort.
Ja, ich habe es doch gefunden.
Das war jetzt didaktisch schlau gemacht, Mensch. So macht man das im Podcast, hoffe ich jedenfalls. Ist ja auch eigentlich mein erster Buch-Podcast. Ne?
Ja. Ja, also, ja, also er möchte mehr über die Burg wissen, wo eben der Doktor ihn aufklärt, das sind keine Geschichten, das ist Geschichte. Also erzählt eher über die Vergangenheit der Burg als zwei Froschgeschichte.
Womit wir beim Titel des Kapitels sind, genau.
Ja,
und dann.
insgesamt halt über die Geschichte eigentlich der Menschen hier. Also offensichtlich waren die Nabaren das erste Volk, das über das Wasser kam und von anderen Seiten kam. Über eine nicht mehr bestehende Landbrücke. Und sie sind, weil Simon etwas verwirrt war, er gesagt, ja, aber da war doch schon vorher jemand da. Ich sagte, ja, aber die Nabaren waren die ersten Menschen, die da sind. Vorher waren die Siti da. Mhm. Von denen wir auch schon gehört haben, dass sie ja offensichtlich den Hochhorst erbaut haben und vor allen Dingen den grünen Engelturm. Ja, und das ging eigentlich relativ friedlich alles ab. Also die konnten eigentlich so ganz gut miteinander leben. Mal klar, gibt es immer kleine Streitigkeiten, aber so im Großen und Ganzen hat es wohl funktioniert. Bis dann.
Ja, friedliche Koexistenz.
Ja, kann ja auch mal funktionieren. Bis dann aber das schwarze Eisen kam. Also das ist anscheinend irgendwie so ein Spitzname für die Rimmersmänner. Und das ist ein Schiffervolk, das dann auch über das Wasser kam.
Jein. Schwarzes Eisen ist halt schon tatsächlich genau das, was es ist. Schwarzes Eisen. Das haben die Rimmersmänner mitgebracht.
Ah, okay, dann habe ich es.
Oder zumindest die Kenntnis, wie man das zu bearbeiten hat. Also anscheinend war es wohl vorher so, dass wir uns in einer quasi Bronzezeit oder ähnlichen Kultur befanden, in der das Eisen halt noch nicht bekannt war. Also so lese ich das. Also tatsächlich ist es so, es ist auch so gemeint, aber vielleicht greift da wieder mein großes Wissen vor, weil ich da viel mehr Hintergrundwissen habe.
Ja, klang halt an der Stelle ein bisschen so, als wäre das so ein bisschen ein Spitzname. Mhm. Weil er eben Simon ja nachgefragt hatte, auch schwarzes Eisen, und dann Dr. Morgan es gesagt hat, die Schiffer aus dem fast vergessenen Westen, die Rimmersmänner. Also...
Ja, aber er sagt ja etwas später, doch das Wichtigste war, dass sie das Eisen mitbrachten oder zumindest das Geheimnis seiner Bearbeitung. Sie schmiedeten eiserne Schwerter und Speere, Waffen, die nicht zerbrachen wie die Bronze von Ostenart. Ach guck, da steht sogar Bronze. Guck, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, und dann Waffen, die selbst das Hexenholz der Siti bezwingen konnten.
Klingt, also zum einen klingen die Rimmersmänner auch nicht so nach dem nettesten Völkchen und sehr streitlustig.
Ja, ich glaube, da sind die Wikinger ein bisschen Pate gestanden.
Ja,
ne?
Ja, genau das.
Klingt jedenfalls schon so.
Ich hatte tatsächlich Wikinger im Hinterkopf. Steht hier, glaube ich, irgendwo. Und zum anderen scheint ja das Eisen auch das einzige zu sein, was so einen Siti umbringen kann. Die scheinen ja auch recht unsterblich zu sein.
Irgendwo wird es doch erwähnt, die unsterblichen Siti, oder? Irgendwo hatte ich das, glaube ich. Naja, okay,
gut. Auf jeden Fall war das Eisen tödlich für sie. Ich meine, generell halte ich für so eine Waffe allgemein für recht tödlich, wenn so ein Eisenschwert, aber das scheint nochmal eine ganz andere Reaktion auf die Siti zu haben. Zumindest bekomme ich da diesen Eindruck.
Um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu unserem übergeordneten Titel, Schwerter aus Eisen. Ne? Also nur mal so, nochmal so für den Hinterkopf. Ne? Weil wir ja irgendwie doch in dieser Geschichte mit Schwertern zu tun haben werden. Hoffe ich jedenfalls mal. Das heißt ja das Verhängnis der großen Schwerter. Oder das Geheimnis der großen Schwerter, je nachdem, ob man jetzt dieses Buch meint oder diesen Osten-Art-Zyklus oder wie auch immer. Ne? So, ja. Ja, die Rimmersmänner machen sich also mit ihrem Eisen breit. Folge der ganzen Geschichte, die friedliche Koexistenz funktioniert nicht mehr so wirklich. Rimmersmänner sind nicht wirklich freundlich und die Siti ziehen sich so ein bisschen zurück. Und unter anderem halt auf den Hochhorst. Deswegen das halt Teil dieser Zwei-Frosch-Geschichte ist, womit Morgan es wieder zurück zum Hochhaus kommt. Also eigentlich dem Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Also ich finde, es ist halt jetzt auch wieder so ein erzähltechnischer Kniff vom Autor, dass er halt solche Sachen quasi jetzt von dem Mentor, also von Dr. Morgan es, dem jungen Simon erzählen lässt, damit auch der Leser darüber Bescheid weiß und damit er auch so langsam an das Thema rangeführt wird, weil eigentlich könnte ich jetzt aus dem Stegreif da einen 3-Stunden-Vortrag drüber halten, was in Ostenart alles so passiert ist, weil, ja. Aber so als, ne, was der Doktor halt so sagt, so als Grundgerüst reicht das erstmal.
Damit der Leser so also mal einen ersten Eindruck hat, für, ja, so ja, wie genau. ich.
Ja, dieses Grundgerüst wird ja so nach und nach mit weiteren Einzelheiten gefüllt werden. Keine Sorge.
Ja, wobei es ist ja jetzt schon relativ gut gefüllt, weil schon mal mir gesagt wird, naja, der Hochhorst ist zwar das erste, so ist zum einen so das erste Bebaute hier an dieser Stelle, also das erste, das Werk gestaltender Hände. Mhm. Aber offensichtlich war da schon vorher was. Also es scheint schon immer so ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Landstrich zu sein.
Mhm.
Weil es sogar Überlegungen gibt, ob es sogar schon eine Burg kam, bevor die Cities selbst ins Land kamen. Was ja dann nochmal weiter zurück ist.
Ja, oder woher die City kamen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
Hm? Ja, und anscheinend ist es auch an einer sehr praktischen Stelle, weil es die mächtigste Stelle des Landes, wo die eben die Wasserwege zusammenkommen, wo es beste Ackerland gibt und also es scheint so ein Knotenpunkt quasi zu sein.
Ja, aber das ist ja traditionell so, dass an solchen Punkten halt gerne Festungen, Städte, was auch immer entstehen, die halt verkehrstechnisch auch einigermaßen günstig liegen. Ne?
Ja.
Und dann natürlich auch noch geografisch entsprechend. Also wenn da sowieso schon mal so ein Berg vorhanden ist, dann neigen ich sag jetzt Menschen, sondern, ja, und man kann es besser verteidigen, weil du kannst ja von oben viel besser verteidigen, als wenn du irgendwie unten in so einer Senke drin sitzt, ne?
Ja.
Also nicht umsonst gibt es halt mittelalterliche Burgen und wenn du keine Burg auf einem Berg hast, dann machst du erstmal einen Burggraben drum zu. Das ist ja hier im Münsterland so, dass die dann erstmal einen Graben machen, damit die wenigstens irgendwas haben, weil Berge haben wir hier ja nicht. Beziehungsweise es gibt Berge, aber das sind keine Berge, weil 160 Meter ist kein Berg. Ja, es ist tatsächlich so. Der höchste Berg hier heißt Schöppinger Berg, der hat irgendwie knapp 160 Meter. Nein, das ist kein Berg, es ist noch nicht mal ein Hügel.
Es gibt hier in der Gegend genug Burgen, die schön oben auf dem Hügel oder im richtigen Berg drauf sind. Ja,
ne? Genau. Ja, aber viel mehr erzählt der Doktor dann auch nicht, ne?
Nee, das war's dann so ziemlich.
Ja, unter anderem auch, weil
sie dann wieder gestört werden, weil dann kommt noch jemand.
Da kommt noch jemand, okay.
Es klopft mal wieder und das ist Inch. Inch?
Ich habe immer Inch gelesen, keine Ahnung. Angelehnt an dieses englische Inch, weil eigentlich hat Ted Williams ja auch auf Englisch geschrieben, deswegen denke ich immer Inch. Ich denke auch immer C.C., aber ja. Denke, dass die Menschen, die uns dann zuhören werden, das schon entsprechend verstehen. Ob wir nun Siti oder Sithi sagen, das ist, glaube ich, eher nur so ein kleiner Unterschied. Nicht unbedingt so wichtig. Die wissen ja, was gemeint ist.
Denke ich auch.
Ich denke. Ja, sie werden gestört von Inch. Und Inch ist für mich so das typische Beispiel für so einen tumpen, dummen Muskelberg.
Ja. Trifft ganz gut. Also der macht halt dann das, was ihm gesagt wird, weil er hat ja nicht wirklich
den Grips im Kopf.
Die Fantasie.
Ja, das trifft es bei Inch, glaube ich, ziemlich gut. Ja.
Ja, wobei so ein ganz über den Weg trauen tue ich ihm nicht, weil irgendwie auf das ein oder andere, was Simon dann sagt, reagiert er ein bisschen. Ja, macht so ein bisschen verschlagenen Eindruck.
Mhm. Ja, also so ganz, so lieb scheint er dabei nicht zu sein. Ich meine, es gibt ja Menschen, das kennst du wahrscheinlich auch, die sind einfach nur total lieb. Auch wenn sie nicht unbedingt die intelligentesten sind.
Mhm, genau.
Ne? Aber der scheint jedenfalls so ein Zeitgenosse zu sein, auf den man gut verzichten könnte.
Ja, aber er scheint auf jeden Fall zur Zeit so der Gehilfe des Doktors zu sein. Also ich denke da gerade mal so für irgendwelche schwereren Arbeiten, dass er da sich dann durch die Gegend schickt oder eben halt, was weiß ich, schwere Sachen von A nach B tragen darf.
Ja, ja. Aber dass er nicht so ganz der Schlauste ist, kommt ja nun auch da drin zum Ausdruck, dass Inch sagt, ja Doktor, ihr habt doch gesagt, ich soll früh kommen. Und dann sagt er morgens, ja, ich habe gesagt, früh nach der Essenszeit, die noch nicht mal gekommen ist.
Oder wie später auch da steht, als könne man sich nicht einmal darauf verlassen, dass er vor dem Schlafengehen das Feuer auspinkelte.
was ja in mittelalterlichen Settings durchaus schwierig ist, weil so ein Feuer gerät dann ja doch vielleicht mal außer Rand und Band. Kann ja dann richtig gefährlich werden, ne? Ja.
So, deswegen wird jetzt aber trotz allem, weil der Doktor hat was zu tun für Inch, deswegen wird jetzt jemand eigentlich erstmal weggeschickt.
Aber nicht so mit völlig leeren Händen, finde ich. Naja, also übertragen ja leere Hände.
Er ist ja noch nicht ganz draußen. Ihm fällt nämlich was siedend heiß ein. Warum er eigentlich beim Doktor ist.
Hätte sein sollen.
Ja, er hätte putzen sollen.
Er hätte fegen sollen. Verdammt, ja. Wo ist denn der olle Besen geblieben?
Offensichtlich immer noch im Burggraben. Jedenfalls sagt er das dem Doktor eigentlich auch, dass er eigentlich hier hätte sauber machen sollen. Und ja, das ist jetzt für den Doktor Morgan das ist nicht so das Problem. Da sagt er dann, ja, dann machst du das halt morgen. Ich spreche schon mit der Rachel. Und dann fällt ihm noch was anderes ein. Er schaut nämlich sich das Simon noch mal ein bisschen genauer an. Und denkt sich, naja, eigentlich könnte ich auch mit Rachel drüber reden, ob du so mein Lehrling werden könntest. Und das ist halt für Simon, glaub, so quasi eine Art Lebenstraum, habe ich das Gefühl.
Also er ist da ziemlich begeistert von, ne? Ja. Spoiler-Alarm, er wird es nachher nicht mehr wirklich sein. Wie das halt so ist, man stellt sich das immer schöner vor, als es ist, aber da kommen wir dann sicherlich in späteren Episoden noch zu. Aber Entschuldigung, das ist mir gerade so rausgerutscht. Ja, ich habe ja immerhin, nein, also kann man sich ja vorstellen, ist klar, ne? Also Simon malt sich das wahrscheinlich in den tollsten Farben aus und ist dann natürlich sehr enttäuscht von der Realität. Aber andererseits ist es wahrscheinlich alles besser, als in der Spülküche weiterhin zu spülen. Ne? Das ist ja seine bisherige Hauptbeschäftigung gewesen.
Könnte ich mir auch Besseres vorstellen.
Ja, ich glaube, da kann sich fast jeder Besseres vorstellen, als da mit in dem Wasser rumzuplanschen den ganzen Tag.
Ja, Also abgesehen davon ist für Simon ja das Büro oder diese Wohnung des Doktors der schönste Platz auf Osten Art, also soweit er es überhaupt kennt, was ja nicht viel zu sein scheint. Ich glaube, außer im Hochhorst kennt er nicht viel, aber für ihn ist das der schönste Platz eigentlich.
Ja, aber ich kann es auch irgendwie verstehen, weil du kannst an jeder Ecke was Neues entdecken, ne? Es ist ja, du weißt ja nie, was mit diesen Dingern passiert und wenn es da schon irgendwie würgende Kuckucksuhren gibt, wer weiß, was es da sonst noch so gibt. Ja, und damit wird Simon also entlassen.
Dann geht er erstmal seinen Besen holen.
Wollte ich gerade sagen, er denkt immerhin so weit, dass er sich den Besen jetzt eigentlich wieder einsammelt. Und dann sitzt er da so am Burggraben und dann scheint er dann so Stimmen zu hören, die so leise flüstern. Und wie war das noch genau?
Wir holen es uns wieder, Menschenkind. Wir holen uns alles wieder.
Mhm.
Ja, das klingt so ein bisschen fast wie so eine Kampfansage. Woher die Stimme auch immer kommen mag.
Und wer auch immer das gewesen sein könnte, ne? Wer ist denn wir? Hm? Weil wir haben ja gerade gehört, der Hochhaus hat ja schon unheimlich vielen Herren gehorcht oder gehört. Gucken wir mal. So. Kapitel 2 zu Ende. Episodenlänge noch nicht ganz anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Wie gefällt's dir?
Gut. Sehr gut.
Mich brauchst nicht fragen. Ich sag ja, ich bin Hardcore-Fan.
Ja, momentan hat man tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, so ein bisschen ein Land, das ein bisschen im Verfall ist, wie der König auch. Mhm. Es ist alles ein bisschen kaputt, es wird alles nicht richtig repariert, sondern nur so ein bisschen geflickt. Und alles geht irgendwie gerade ein bisschen nieder. Und ja, es ist, glaube ich, ein Land, das jetzt gerade nicht in der besten Position ist, habe ich den Eindruck.
Mhm. Also und ganz schauen, viele Andeutungen über irgendwelche fremden Völker und ja, Schwerter und Eisen und gespannt. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Also nein, ich nicht. Ich weiß ja, was kommt. Aber wer das zum ersten Mal liest, darf gespannt sein, was da noch auf uns zukommt.
Ja, ich bin auch schon gespannt, weil jetzt kann ich endlich weiterlesen.
Ja. Dann würde ich sagen, erzählen wir gerade noch, wo wir so zu finden sind. Denn dies ist ja jetzt unsere erste offizielle Episode. Und wenn die erscheint, gibt es dann tatsächlich auch schon unseren Instagram-Kanal.
Und damit verbunden Facebook.
Facebook, genau. Wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Die heißt, ich habe lange überlegt, weil ich wollte es eigentlich einfach machen und habe dann mich für die Abkürzung von zum Grünengelturm entschieden. Und zwar zgetpodcast@gmail.com, weil ich keine Lust auf das Theater mit Umlauten hatte. War tatsächlich so mein Hintergedanke. Und dann haben wir noch einen Discord-Server, den wir für euch aufgesetzt haben, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen dürft. Und ich habe jetzt gerade noch irgendwas gedacht, dass ich noch unbedingt was anderes sagen wollte. Das habe ich vergessen. Die Kontakte findet ihr alle in den Shownotes, wie sich das von guten Podcasts so gehört. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Verdammt, ist das aufregend. Und ein Podcast zu zweit ist viel anstrengender als ein Podcast alleine, weil ich jetzt immer drauf gucken muss, was Sabrina sagt und da auch entsprechend drauf eingehen muss. Und manchmal schmeißt mich das völlig aus dem Konzept, wenn wir beide das Gleiche oder was völlig anderes sagen wollen.
Macht nichts draus, es geht mir ähnlich. Ja, aber ich glaube, wir werden uns da schon noch reinfinden.
Wir wachsen da rein. Learning by doing, das ist einfach so. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Mir ist vorhin gerade noch was siedend heiß eingefallen, was ich noch unbedingt sagen wollte und ich habe es vergessen.
Außer, dass wir uns über positive Bewertungen freuen?
Bewertung, genau, das ist das Stichwort. Bewertung, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, freuen wir uns natürlich über jegliche Bewertung auf bekannten Podcast-Kanälen. Ich hoffe, wenn diese Episode rauskommt, dass wir schon auf allen gängigen Plattformen vertreten sind. Dafür ist ja unter anderem der Trailer, damit die Podcatcher das erstmal finden. Und da könnt ihr dann auch gerne bewerten, lobende oder auch kritische Worte hinterlassen. Wir freuen uns. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich freue mich über jede Rezension. Und Sabrina bestimmt auch.
Bestimmt.
Ja. Schlusswort, Sabrina?
Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
In 14 Tagen, würde ich sagen. Also, nein, das stimmt gar nicht, weil wir machen ja jetzt die erste Episode und wir wollten ja nun zumindest mit 2 Episoden sofort gleichzeitig rauskommen, ne?
Hast du gesagt, ja.
Also, okay, wenn ihr mögt, dann dürft ihr gleich weiterhören. Wir nehmen allerdings erst in 14 Tagen wieder auf. Ja, bis dahin. Ja. Viele Grüße. Viele Grüße. Tschüss.
Tschüss.
dann würde ich sagen, ich habe nächsten Sonntag noch nichts vor. Also wenn du Zeit und Lust auf schneller hast, melde dich. Nur halt so bei Zeiten, dass ich bis dahin noch gelesen kriege.
Ja, ich muss auch nur 2 Kapitel lesen, ich bitte dich.
Ja, gut, aber ich sag mal, das ist ja mit 2-3 Stündchen erledigt, ne? Obwohl das mit dem Notieren dauert es halt doch tatsächlich länger.
Ja. Das ist halt doch ein ganz anderes Lesen.
Ja, definitiv. Ganz anders, finde ich.
Ja, bis jetzt steht hier nächste Woche noch nichts an.
Das kannst du dir ja noch 1-2 Tage überlegen. Sag einfach Bescheid, wie du es möchtest.